Erleichterung. Alles ist hier drauf. Ich habe sogar einen kleinen Zettel gedruckt, euch rausgelegt mit den wichtigsten Bibelstellen und Punkten, die ich heute bringen will. Kennt ihr auch diese Situation in eurem Leben, wo ihr sagt, endlich mal geschafft? Zu Hause herrscht Stress, Gäste kommen, Aufregung, alles muss sauber gemacht werden. Es ist so viel Arbeit und wenn endlich der letzte Staub weggewischt ist, setzt man sich hin, sagt, es ist geschafft. Die Gäste können kommen. Geschafft. Endlich ist die Prüfung vorbei und ich habe meinen Abschluss. Es ist geschafft. Endlich ist das Kind geboren und die 9 Monate Schwangerschaft vorbei. Neues Leben ist entstanden. 6 Jahre intensives Studiums sind vorbei und ich habe meine Masterarbeit geschrieben und sogar pünktlich eingereicht. Geschafft. Ich kenne diese Situationen auch von meinen Kindern und von anderen. Es sind kurze oder auch lange Zeitspannen, die zu diesem Ende führen, wo wir endlich nach einer Sache sagen können, es ist geschafft. Und heute will ich von einem erzählen, der sehr lange darauf gewartet hat, um diese Worte auszusprechen. Er wurde 33 Jahre alt, geboren in ganz einfachen Verhältnissen, aber unter sehr ungewöhnlichen Umständen. Sein Vater war nicht sein richtiger Vater. Seine Mutter willigte ein, das Kind auszutragen. Die Engel verkündeten seine Geburt und fremde Pilger aus Babylonien kamen, um dieses Kind anzubeten. Sein Volk, die Israeliten, kümmerte das überhaupt nicht. Ihre religiösen Führer kannten den Ort sogar, wo Jesus geboren werden sollte. Und sie sagten es auch diesen Pilgern, doch sie selbst persönlich berührte das überhaupt nicht. Und so lesen wir in Kapitel 1 des Johannesevangeliums die Verse 10 bis 11. Jesus kam in die Welt, die durch ihn und von ihm geschaffen wurde, doch die Menschen erkannten nicht, wer er wirklich war. Er kam in sein Volk, aber sie nahmen ihn nicht auf. So lebte Jesus 30 Jahre lang, so ziemlich ohne besonders aufzufallen. Und dann plötzlich änderte sich alles. Jesus geht in die Öffentlichkeit. Er zieht durch das Land und Massen von Menschen folgen ihm an alle Orte, wo er seine Reden hält. Er beruft Menschen, die ihm folgen, und bildet einen Kern von etwa 12 Jüngern, die er in besonderer Weise schult und betreut. Menschen aus verschiedenen Gesellschaften und aus Gesellschaftsschichten suchen seine Gemeinschaft und er nimmt sich Zeit für sie. Er pflegt Gemeinschaft mit Ausgestoßenen und Verachteten. Aussätzige, Blinde, Taube und andere Kranken suchen die Begegnung mit ihm und er verweigert sich keinem. Ja, noch mehr. Jesus wirkt unnatürliche Dinge. Kranke werden gesund, Sünden werden von ihm vergeben, Wasser in Wein verwandelt, Stürme gestillt, Hungrige gesättigt. Ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Er lehrte, Und seine Lehren waren nicht nur Worte. Er lebte das, was er lehrte. Er war Freund der Kinder, Zöllner und Sünder. So eine Popularität bleibt nicht ohne Opposition. Mächtige Politiker und Regenten beobachten ihn mit Argwohn. Schnell können sich Massen von Menschen um so einen Führer sammeln. Und dann kann es für die Regierenden ganz schön gefährlich werden. Aber am gefährlichsten wurden ihm die eigenen Leute. Die behaupteten, seinen Vater, Gott, zu kennen. Die waren es, die besonders in die Opposition gingen. Ihre Angst, das Volk würde sich Jesus anschließen und sich von ihnen abwenden, war groß. Und sie beschlossen, ihn umzubringen. Geschehen war das nach einem Gottesdienst in einer Synagoge. Es war am Sabbat. Da war ein kranker Mann, der eine vertrocknete Hand hatte. Das lesen wir in Matthäus 12, Verse 13 und 14. Jesus forderte den Mann auf: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war wiederhergestellt. Sie war gesund wie die andere. Und diese Tat brachte das Fass zum Überlaufen. Die Pharisäer konnten das nicht mehr aushalten. Er macht immer mehr Wunder und die Leute folgen Jesus. Da verließen die Pharisäer die Synagoge, lesen wir in Vers 14, und fassten miteinander den Beschluss, Jesus zu töten. Jesus wird angeklagt. Pilatus versucht noch zu vermitteln zwischen ihnen. Doch das Urteil der Kläger steht von vornherein fest. Sie wollen nichts mehr hören und sie wollen auch nicht mehr warten. So lesen wir in Matthäus 27, Verse 22 und 23. Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn kreuzigen. Er aber sagte nochmal: Was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr und lauter: Lass ihn kreuzigen. Und so wurde das Todesurteil gesprochen. Jesus wurde den Soldaten ausgeliefert, die ihn kreuzigen sollen. Und die verstanden ihr Handwerk. Jesus wird ans Kreuz genagelt und das Kreuz wird aufgerichtet. Alles um Jesus herum wird plötzlich anders, als wir es bis dahin gekannt haben. Er stirbt öffentlich. Um ihn herum wird gespottet, gelästert und geflucht. Er wird geschlagen und ausgelacht. Bist du Gottes Sohn, dann steig doch vom Kreuz. Den anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Die Leute spuckten ihn an und lästerten über ihn. Was ist aus den Massen geworden, die hinter ihm herliefen und seine Wundertaten bejubelten? Ja, einige unter den vielen weinten auch. Aber das fiel bei dem Gedränge und Getümmel fast gar nicht auf. Von dem am Kreuz Hängenden wird auch nichts mehr erwartet. Der mächtige Redner und Wundervollbringer hängt hilflos am Kreuz und stirbt. Doch, Geschwister, ganz so hoffnungslos ist die Situation auf Golgatha dann doch nicht. Jesu Feinde triumphieren zwar, endlich ist der Gegner aus dem Weg geräumt, aber Jesu Tod ist auch das Ende seiner geheimen Mission. Diejenigen, die seinen Tod forderten, wussten im Grunde nicht, was sie dort angerichtet haben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Verse 8 bis 9, lesen wir ein Geheimnis, das Gott vorherbestimmt hat, vor Grundlegung der Welt zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie dieses Geheimnis gekannt hätten, dann hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Irgendjemand in diesem Getümmel am Kreuz war aufmerksam. Und uns wurden die letzten Worte Jesu am Kreuz überliefert. Was sagt ein Mensch, wenn er unter Qualen stirbt? Was sagt Jesus, als er am Kreuz hängt? Die Evangelisten Matthäus, Lukas und Johannes kennen 7 letzte Worte Jesu am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Frau, sieh, dort ist dein Sohn. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet, oder? Es ist vollbracht. In deine Hände, Herr, befehle ich meinen Geist. Diese Worte Jesu sind wichtig. Und jeder Satz hat uns etwas zu sagen. Denn sie zeigen uns, was Jesus wirklich wichtig war. Was er in den letzten Minuten seines Lebens gesagt hat. Und am heutigen Karfreitag will ich nur einen Satz rausnehmen. Wie schon vorher betont. Jesus sagt, es ist vollbracht. Das lesen wir besonders im 19. Kapitel des Johannesevangeliums, Verse 28 bis 30. Jesus wusste, dass nun sein Auftrag erfüllt war. Doch die Vorhersage der Heiligen Schrift sollte voll und ganz in Erfüllung gehen. Darum sagte er, ich habe Durst. In der Nähe stand ein Krug mit Essigwasser. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, steckten ihn auf einen Isopstengel und hielten Jesus den Schwamm an den Mund. Nachdem Jesus ein wenig davon probiert hatte, rief er, es ist vollbracht. Dann ließ er den Kopf sinken und starb. Es ist vollbracht. Endlich, nach über 33 Jahren, ist meine Mission erfüllt. Dafür bin ich in die Welt gekommen. Dafür wurde ich als Mensch geboren. Und jetzt ist mein Werk vollendet. Aber was war es, was Jesus da wirklich vollbracht hat? Zuallererst hat er den Beweis für Gottes Liebe. Vollbracht war der endgültige Beweis der Liebe Gottes für die Welt. Jesus sagte diese Worte, lesen wir in Johannes 15, 12 bis 13. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Jesus war geboren, um für die Sünder und die Sünden der Menschen zu sterben. Und genau das hat er am Kreuz vollbracht. Die Sünder waren seine Freunde. Für sie ist er gestorben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist vollbracht. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Es ist vollbracht, nicht nur der Beweis der Liebe Gottes, sondern vollbracht war auch die Möglichkeit für Sünder, Kinder Gottes zu werden. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott gab seinen Sohn in diese Welt. Gott hat es möglich gemacht, dass Jesus von einem Menschen, von Maria geboren wurde, um als Mensch auf dieser Welt mit uns zu leben. Er war den Sündern gleich, doch ohne Sünde. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Lesen wir in Johannes 1, Vers 12. Und das nehmen wir gerne auf. Wir nehmen Gottes Liebe gerne auf. Naja, die Versöhnung, damit ist es doch so eine Sache. Da habe ich doch noch mal mitzureden, meinen wir manchmal. Ob wir diese Versöhnung nun wirklich brauchen oder nicht. Aber vollbracht war nicht nur der Beweis für die Liebe Gottes. Vollbracht war nicht nur die Möglichkeit für Sünder, Kinder Gottes zu werden, sondern was unbedingt dazugehört, ist auch vollbracht war die Rettung der Menschen von der ewigen Verdammnis. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an den Sohn glaubt, nicht verloren geht. Denn es ist in keinem anderen die Errettung. Und es gibt keinen anderen Namen unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Dieser Name ist Jesus. Apostelgeschichte 4,12. Und Jesus sagte einmal, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Johannes 14,6. Menschen, die nicht an Jesus glauben, gehen verloren. Sie haben das ewige Leben nicht. Sie erwartet eine Zukunft ohne, in eine Ewigkeit ohne Liebe, ohne Versöhnung und ohne Rettung. Es gibt eine Ewigkeit ohne Gott. Die Bibel nennt diesen Ort Hölle. Dort werden sich alle die finden, die Jesus nicht als Erlöser angenommen haben, die nicht an ihn glauben. Denn nur die, die an ihn glauben, werden gerettet. So lesen wir. Wenn es diesen Ort nicht geben würde, wovon müsste der Mensch denn gerettet werden? Wozu sandte Gott denn seinen Sohn in diese Welt, um so furchtbar zu sterben, wenn es nichts gäbe, wovor die Menschen gerettet werden sollten? Und Leute, es geht hier nicht um einzelne Verfehlungen, nicht um einzelne Sünden, die wir in unserem Leben anhäufen und nennen das dann eine Menge von Sünden und bösen Taten. Ja, natürlich will Jesus auch diese vergeben und diese unsere bösen Taten oder Sünden werden von ihm vergeben, wenn wir sie ihm bekennen. 1. Johannes 1, Verse 8 bis 10. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir Jesus zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Verloren sind die Menschen, sind wir nicht wegen unserer bösen Taten. Wir sind verloren wegen unseres Zustandes. Weil wir Sünder sind, sündigen wir. Wir werden nicht erst durch das Sündigen zu verlorenen Menschen, sondern wir sündigen, weil wir verloren sind. Und davon hat Jesus uns erlöst durch seinen Tod, stellvertretend für uns. Deshalb hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, damit jeder, der an den Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Es ist vollbracht. Endlich ist es vorbei. Jesus hat durchgehalten und seine Mission beendet. Seine angebliche Niederlage wurde zum Sieg. Nichts anderes konnte das Böse in dieser Welt überwinden und besiegen. Es ist vollbracht. Und wenn Jesus es vollbracht hat, vollkommen und endgültig, dann hat auch jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben. Jesus hat uns gerettet von der ewigen Verdammnis. Deshalb denken wir auch immer wieder an diese Tat. Und er hat uns sogar etwas in die Hand gegeben, was uns darin helfen kann. Als er mit seinen Jüngern am Passafest zusammenkam, dann lesen wir in Lukas 22, Verse 14 bis 20. Als die Stunde für das Passamahl gekommen war, nahm Jesus mit den Aposteln an der Festtafel Platz. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, mit euch dieses Passamahl zu essen, bevor ich leiden muss, sagte er. Ihr sollt wissen, ich werde das Passamahl erst wieder in Gottes Reich mit euch feiern. Dann hat sich erfüllt, wofür das Fest jetzt nur ein Zeichen ist. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis Gottes Reich gekommen ist. Dann nahm er ein Brot und dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot isst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein, reichte ihn den Jüngern und sagte, dieser Becher ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein Blut besiegelt wird. Es wird zur Vergebung eurer Sünden vergossen. Я хочу пригласить сегодня и наших гостей из Украины вместе с нами принять участие в хлебопреломлении. Я читаю слова из Евангелия от Луки, 22 главы, стихи с 14 по 20. Когда подошло время, Иисус и его апостолы собрались у стола. Иисус сказал им, «Я очень хотел есть эту Пасху с вами перед моими страданиями. Говорю вам, что я уже не буду есть ее до тех пор, пока она не совершится в Царстве Божьем». Взяв чашу и поблагодарив за нее Бога, он сказал, «Возьмите все и разделите между собою. Говорю вам, что я уже не буду пить от плода виноградного до тех пор, пока не придет Божие Царство». Затем, взяв хлеб и поблагодарив за него Бога, он разломил его и дал им со словами, «Это мое тело, отдаваемое за вас. Делайте это воспоминание обо мне». Также взял и чашу после ужина и сказал, «Эта чаша – новый завет, скрепленный моей кровью, которая за вас проливается».